Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Sie leitet das Better Place Lab, das erforscht, wie digitale Medien den sozialen Sektor weltweit verändern. Joanna Breidenbach, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Joanna Breidenbach wird 1965 in eine reiselustige Hamburger Familie geboren. Die Wanderlust erbt sie gleich mit. Auf dem hanseatischen Gymnasium wird es ihr schnell langweilig. Sie färbt sich die Haare schwarz und macht sich auf nach England ans Kelly College. Nach einem Jahr in Genf studiert sie in München Völkerkunde, Kunst und osteuropäische Geschichte. Für den Magister untersucht sie ostafrikanische Amulette in Budapest. Danach geht's ins kalifornische Berkeley, Anthropologie studieren. Joanna Breidenbach will wissen, was mit der kulturellen Vielfalt in Zeiten der Globalisierung passiert.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr, am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr und danach für alle, die es verpennt haben, nochmal nachzuhören im Internet, über Soundcloud, über iTunes und so weiter und so fort. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich heute sehr auf Joanna Breidenbach. Herzlich willkommen, Joanna. Wie geht's dir?
Hallo, mir geht's gut, danke.
Wir sehen, so nach den Sommern sehen, finde ich, die meisten Menschen immer noch so ein bisschen erholt und so ein bisschen entspannter aus. Warst du im Urlaub, richtig?
Ja, ich war im Urlaub. Ich habe ein Haus in Frankreich und da war ich mit Freunden und Kindern und das war total schön.
Haus in Frankreich, haben wir auch überlegt. Wir waren auch in Frankreich. Und habe ich auch gedacht, ich war zum ersten Mal, muss ich zugeben, so Frankreich-Atlantikküste richtig.
So. Okay, ja, wir sind so eher in der Côte d'Azur, so im Hinterland und haben da wie so einen kleinen Weiler. Und das Tolle ist, das sind viele Häuser, die zum Teil auch noch Ruinen sind und die wir so sukzessive aufbauen.
Okay. Aber so mit Aufbau beschäftigst du dich schon öfter, oder?
Das stimmt, wobei ich muss es gestehen, im Zweifel lese ich in meinen Ferien mehr, als dass ich wirklich jetzt Hand anpacke und irgendwelche Ruinen ausstatte.
Ich gehe aus irgendeinem Grund davon aus, dass Better Place ganz vielen Hörerinnen und Hörern ein Begriff ist. Trotzdem glaube ich, die Gründung ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ich weiß, damals, als es losging, war die Presse voll mit dir und dem Projekt und natürlich deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Aber ich glaube, es macht trotzdem Sinn, dass wir nochmal so ein bisschen ausholen und du vielleicht doch nochmal kurz erzählst, auch wenn du es schon 30.000 Mal gemacht hast, wie es zu dieser Idee gekommen ist. Und vielleicht dann machen wir im nächsten Take, kannst du erzählen, was jetzt daraus geworden ist, weil da hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren.
Ja, klar, gerne. Eigentlich bin ich Ethnologin und ich habe immer wissenschaftlich und populärwissenschaftlich gearbeitet und dann habe ich 2006 war es, mit meiner Familie und mit meinen beiden Kindern eine Weltreise gemacht, 5 Monate. Und wir haben auf dieser Reise total viele schöne Sozialprojekte gesehen, wo wir gedacht haben, wow, super cool, lokale Initiativen, Menschen, die wirklich die Problemlage vor Ort kennen und nicht irgendwelche großen internationalen Organisationen, die so mit dem Helikopter quasi reinfliegen und meinen, die Welt zu retten. Wie toll wäre es doch, wenn wir diesen lokalen Projekten eine Sichtbarkeit geben könnten, dass die dem deutschen Spender oder Menschen in Deutschland, die soziale Projekte unterstützen wollen, dass die Zugang dazu haben. Mhm. Und eins, was uns besonders inspiriert hat, war die Choki Art School in Bhutan im Himalaya. Und das war auch dann eins der ersten Projekte, die wir wirklich auf dieser Plattform präsentiert haben. Und die Grundidee war, damals war eBay noch so ein bisschen neuer und man dachte, okay, so eine Art eBay für Hilfe zu kreieren, das wäre doch toll.
Gab es den Begriff Crowdfunding da schon?
Nee, gab es nicht. Die ganzen Crowdfunding-Plattformen, die sind ein paar Jahre später entstanden. So, wir sind 2007 online gegangen und die meiste, so die richtige Crowdfunding-Bewegung ist dann 2009 entstanden.
Und dann seid ihr tatsächlich mit diesem einen Beispielprojekt dann gestartet?
Nee, also wir haben das so gemacht, wir haben dann, nachdem wir von der Weltreise zurückgekommen sind, haben mein Mann und ich eine kleine Projektgruppe aufgesetzt und haben überlegt, wie würde man denn so eine Plattform machen. Wir kamen beide nicht jetzt irgendwie aus der Internetwirtschaft und haben dann witzigerweise über Xing ein anderes Team kennengelernt hier in Berlin rund um Till Behnke, der eine ganz ähnliche Idee hatte. Und am Anfang haben wir gedacht, oh Mensch, die wollen irgendwie sowas Ähnliches, die haben unsere Idee und und haben gedacht, okay, das sind wirklich Wettbewerber. Wir haben uns dann aber getroffen und schon beim ersten Treffen festgestellt, ey, die sind total nett, wir ergänzen uns gut, die sind jünger als wir, aber wir haben ein bisschen mehr Netzwerk, ein bisschen mehr Erfahrung. Und dann haben wir uns das zusammengetan, sehr schnell wirklich und sehr unbürokratisch unsere beiden Teams zusammengeschmissen und haben dann, sind im November 2007 online gegangen mit einer Reihe von handverlesenen Projekten, die wir wirklich alle selbst kannten.
Okay.
Ja, die wir von unseren Reisen kannten. Till hatte in Südafrika Rugby gespielt, kannte einige südafrikanische Initiativen. Ich kannte als Ethnologin auch ein paar und dann haben wir mit denen die Plattform gestartet.
Was Leute immer so machen, ich bin immer völlig beeindruckt irgendwie und komme mir immer so ganz klein vor, weil ich denke, also ich bin ja auch ein bisschen gereist, so hauptsächlich mit der Band früher, aber ich denke dann auch mal so, er hat Rugby in Südafrika gespielt. Das hätte ich auch gerne in meiner Bio, ehrlich gesagt. Aber gut, so, du bist aber auch viel gereist schon früher, ne? Schon als Kind, als Jugendliche mit deinen Eltern.
Ja, ich habe, also Reisen war für mich, ich komme ja eigentlich aus Hamburg und ich habe einen total reisebegeisterten Vater, der immer schon in dem aktuellen Urlaub den nächsten Urlaub geplant hat. Und Reisen waren für mich immer verbunden mit so Erinnerungen an gute Familienzeiten. Mhm. Und ich bin dann ja auch Ethnologin geworden, was ja auch irgendwie einfach Interesse für fremde andere Lebensformen mit sich bringt. Und dann habe ich wirklich sukzessive auch in meiner Berufstätigkeit eben, ich habe dann Bücher geschrieben zur kulturellen Globalisierung und habe dann gedacht, ey, ich will nicht nur irgendwie Sekundärliteratur verarbeiten und darüber schreiben, sondern ich möchte auch wirklich vor Ort sein. Und das Tolle war, dass ich dann viele meiner Bücher auch on the road geschrieben habe. Also ich habe das erste Buch, was ich geschrieben habe, Tanz der Kulturen, das habe ich mit einer Freundin zusammen gemacht, die damals in Südafrika lebte. Und dann bin ich mit meinen beiden Kindern im Gepäck nach Südafrika gegangen und wir haben dann einfach 2 Monate uns zusammengehockt und das Konzept für dieses Buch entwickelt. Später habe ich dann mit einem anderen Kollegen von mir, Paul Niri, der an der Universität in Sydney arbeitete, mit dem habe ich ein paar Bücher geschrieben und dann war ich oft in Sydney. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Sydney ist immer dieser Langstreckenflug und dann sehe ich meine Kinder so lange nicht. Und dann haben wir auf der Landkarte geguckt und haben gesagt, oh, Luang Prabang in Laos soll ein netter Ort sein. Der liegt genau auf der Hälfte der Strecke zwischen Sydney und Berlin. Dann lass uns da treffen. Und dann haben wir da einen Monat an unserem Buch geschrieben. Also das ist immer so, ich habe immer gerne das Nützliche mit dem Schönen verbunden.
Das ist ja auch der richtige Ansatz. So macht man das. Mache ich hier ja auch. Gleich geht's weiter. Wollt jetzt nicht in das schöne Klavierspiel reinquatschen. Ich bin mir bei dem Song immer nicht ganz sicher, wann er wirklich zu Ende ist. Someone Like You, Adele, mitgebracht und gewünscht von Joanna Breidenbach, die hier zu Gast ist von Better Place. Betterplace.org, gut.org, da können wir auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie das, so, das ganze Konstrukt ist, weil da ist ja dann sehr viel mehr draus geworden als das, was du gerade erzählt hast, beziehungsweise ist sehr, sehr, sehr gewachsen. Wenn du Leute triffst, die überhaupt keine Ahnung haben, was du machst, wie erklärst du denen das?
Dann sage ich, ich bin Fürsprecherin für das gute Internet. Ich kümmere mich darum, dass digitale Technologien eingesetzt werden von Menschen, die einfach Lebensqualität verbessern wollen und die Welt verbessern wollen.
Ist es so, dass, ich habe ja gerade in den letzten Wochen so den Eindruck bekommen, zu Recht und glücklicherweise, dass die Medien umgeschwenkt haben, weil wir gerade beim guten Internet, beim schlechten Internet sind, bis vor, so 2, 3 Wochen waren die Medien ja voll mit Facebook-Hass und Rechtsextremismus, online, wie er sich ausdrückt und gerade in der aktuellen Situation, die wir mit Flüchtlingen haben. Was da alles an Hass im Netz kommt und man hat immer gedacht, ja, aber es gibt doch auch so viele tolle Sachen, warum konzentriert man sich nicht darauf? Und ich habe den Eindruck, dass die Medien da wirklich umgeschwenkt sind. Ja. Und sich genau das auch gesagt haben und gesagt haben, okay, es muss mal Feierabend damit sein, das auch immer so zu befeuern, auch noch in gewisser Hinsicht, wenn man darüber berichtet, und haben über viele ganz tolle Projekte geredet. Aber hast du den Eindruck, ist das so ein Menschheitsproblem, dass uns die schlimmen Sachen immer dann doch mehr interessieren als die tollen Sachen, dass es so schwierig ist? Also ich finde es auch schwierig. Ich gehe manchmal auch den ganzen Tag rum und bin genervt und sauer und keine Ahnung. Ich finde es auch schwierig, sich auf die eigentlich viel zahlreicheren tollen Sachen zu konzentrieren.
Ja, also ich glaube, das ist natürlich auch eine Persönlichkeitsfrage. Ich glaube, ich bin immer total potenzialorientiert und schaue bei vielen Sachen einfach, sehe ich die positiven Seiten. Und wir wissen ja aber auch aus der Neurowissenschaft, dass schlechte Nachrichten länger sogar in unserem Gehirn haften bleiben. Oder wenn uns jemand kritisiert und uns jemand lobt, erinnern wir die Kritik viel häufiger, die sitzt viel tiefer dann bei uns, als das Positive, was man über uns gesagt hat. Aber ich glaube, wenn ich das so ein bisschen globaler betrachte, dann ist das auch eine deutsche Tendenz. Ja, also gerade auch diese sehr kritische Sicht auf neue Technologien. Mhm. Und gut, in vielen Bereichen sieht man immer so einen Hype. Am Anfang kommt eine neue Technologie und alle Leute sagen, wow, das wird die Welt retten. Und dann gibt es so den ganz großen Boost wieder nach unten und alle sind desillusioniert und sagen, nee, ist doch nicht so gut. Aber wenn ich es weltweit vergleiche und wir machen im Better Place Lab, machen wir so weltweite Forschung und schauen uns an, wie digitale Medien für zivilgesellschaftliche Themen genutzt werden, dann sehe ich schon, dass in sehr vielen Ländern eine Aufbruchsstimmung herrscht, mhm, und dass viele, gerade auch junge Leute, sagen, wir wollen mit diesen Mitteln unsere, weiß ich nicht, die Umwelt verbessern, wir wollen Arbeitsplätze beschaffen, wir wollen sozial Benachteiligte erreichen und fördern. Und dass dieser sehr kritische Blick auf sehr so von Datenschutz geprägte Blick, der total wichtig ist, ja, aber dass der in Deutschland irgendwie das Zünglein in der Waage meistens sehr auf diese pessimistische Seite kippt und dass wir die Vorstellungskraft, wofür wir digitale Medien alles positiv einsetzen, dass die dann leider abhanden kommt.
Das hat ja auch ganz oft damit zu tun, dass viele Menschen, die sich dann damit professionell beschäftigen, beziehungsweise die sich politisch dazu äußern, finde ich, wirklich wenig wissen. Also das geht los mit dieser Debatte, die wir hatten, irgendwie, da kommen Flüchtlinge, die haben ja ein Smartphone, denen kann es ja gar nicht so schlecht gehen. Weißt du, würde, also als wäre ein Smartphone irgendwie noch so ein, ja, die sind teuer für sich, aber im Vergleich mit dem, was sie leisten und was sie auch für die Menschen leisten, nämlich indem sie zusammenbringen und indem die Kontakt halten können und. Und vor allen Dingen, als ob nur Menschen zu flüchten aus ihrer Heimat, die müssen immer bettelarm sein. So. Und das war auch eine komische Debatte, weil das auch gezeigt hat, dass viele Menschen in der Politik überhaupt keinen Schimmer davon haben, was zum Beispiel in Afrika passiert. Das Kabel-Internet sozusagen, das ist für das richtig verdrahtete Internet, jetzt verrenne ich mich gerade, aber die sofort ins mobile Internet gesprungen sind.
Genau, das ist sehr interessant. Das ist ja so dieses, was als Leapfrogging bezeichnet wird. Ne? Mhm. Und also wir haben mit meinem Team wirklich weltweite Forschung gemacht. Wir waren jetzt mittlerweile in 21 Ländern, um uns jeweils einen Monat, darf ein Mitarbeiter bei uns in einem Land sein und erforschen, wie digitale Medien eingesetzt werden.
Ich glaube, ich möchte bei euch arbeiten.
Ja, das sagen viele, wenn sie das hören. Ist auch total cool. Aber wir machen das super low budget. Also mein Kollege Dennis hat letztes Jahr in Indonesien für 1,26 Euro die Nacht gewohnt. Okay. Also wir machen das wirklich on a shoestring. Ich glaube, dass man in Deutschland, auch wenn die Deutschen irgendwie Reiseweltmeister sind, dann ist oft der Blick auf die Welt ziemlich verzerrt. Und mhm, wir haben immer noch so ein Gefühl von Afrika als so diesem armen, hungernden, korrupten Kontinent und sehen gar nicht, wie viel Modernität, wie viel Aufbruch es da gibt, ja, wie viel Kreativität und auch in vielen anderen Ländern dieser Welt. Ja. Wenn man sich anschaut, was in Indien momentan gerade passiert, wirklich in digitalen Technologien für soziale Zwecke, ja, für bessere landwirtschaftliche Informationsdienste für Bauern, für Frauen- und Kindergesundheit, für wirklich alle möglichen Themen, dann ist das eine Modernität, wo wir eigentlich häufig, denke ich mal, sprachlos vorstehen, weil wir denken, wow, was passiert denn hier? Ja, wie modern ist das? Wie quirlig ist das? Und dann kommt einem Deutschland oft ziemlich behäbig vor. Ja, und auch ziemlich arrogant, weil wir immer noch meinen, wir seien der Nabel irgendwie der Welt in Europa. Und ich liebe Europa, ich liebe die ganz viele Ideen, für die Europa steht und möchte das nicht missen. Zugleich wünsche ich mir einfach, dass wir einen wesentlich offeneren, unvoreingenommeneren Zugang haben, wenn wir in andere Gesellschaften kommen und nicht irgendwie meinen, oh ja, der Nahe Osten und die ganzen Golfstaaten seien so kulturlos und so oberflächlich und so, sondern erstmal einfach verstehen, was da passiert, ja, und sich angucken, was für neue Kulturformen dort entstehen, die vielleicht nicht unsere sind, aber die vielleicht viel wegweisender sind und unsere Welt viel mehr prägen werden.
Würde sich sicher in der aktuellen Debatte auch anbieten.
Absolut, absolut.
Wir können ja gleich nochmal ein bisschen über Kultur reden und verschiedene Kulturen. Ja, aber erstmal Kong, The No Twist. Joanna Breidenbach von Better Place ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Und ist es so im Moment, dass auf eurer Plattform in der aktuellen Situation kommen wahrscheinlich sehr, sehr viele Projekte rein, die sich mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auch eine extra Übersichtsseite geschaffen, wo viele Flüchtlingsprojekte gebündelt präsentiert werden. Und es gibt sehr viele von etablierten Akteuren, aber das Tolle ist natürlich auch, dass wir sehr viel wirklich spontane Hilfsbereitschaft sehen und neue Initiativen, die sich gründen und die tolle Ideen haben, sehr viel ihre eigene Zeit reinstecken, aber entweder Unterstützung von anderen brauchen auch, also Zeitspenden, wie wir das nennen, oder aber natürlich auch Geld brauchen. Und deswegen rufen wir da einfach gemeinsam mit diesen ganzen Aktionen auf, dass man die auch finanziell unterstützt.
Wie macht ihr das eigentlich? Weil das muss man auch mal dazu sagen. Also jetzt sitzt vielleicht die ein oder andere zu Hause und denkt, naja, toll, dann verdienen die da mit ihren Gebühren, weil du das vorhin so ein bisschen mit eBay verglichen hast. Aber so ist es ja nicht, sondern das macht ihr anders. Kannst du das nochmal erklären? Weil das fand ich super spannend.
Genau, also Better Place ist ein Sozialunternehmen. Wir sind eine gemeinnützige Aktiengesellschaft und wir leiten wirklich 100% aller Geldes, aller Spenden leiten wir weiter an die Projekte. Also wir zwacken da nicht noch irgendwelche Gebühren ab, sondern Better Place ist für Spender und für soziale Organisationen kostenlos. Zugleich sind wir ein Betrieb mit 40 Menschen und müssen deswegen natürlich auch Gehälter zahlen. Und wir haben ein Geschäftsmodell entwickelt im Laufe der 8 Jahre, wobei hauptsächlich Unternehmen, die Better Place nutzen, uns unterstützen. Und wir machen mit Unternehmen gemeinsam Projekte, gemeinsame Portale, gemeinsame Aktionen. Und diese Unternehmen sind Ermöglicher von Better Place und machen es eben möglich, dass wir wirklich 100% weiterleiten können.
Und dann gibt es auch noch das Lab, hast du schon erwähnt. Da werden dann wahrscheinlich auch irgendwie so, wird wahrscheinlich auch Forschung betrieben, dann auch für Unternehmen, oder?
Genau, also wir haben gesehen, 2010 war uns eigentlich bei Better Place klar, dass digitale Medien so eine große Rolle spielen werden und auch so disruptiv im sozialen Sektor sind, dass wir unser Wissen, was wir so en passant eigentlich mehr eingesammelt haben, gebündelt und konzentriert abgeben wollten. Ja, und im Better Place Lab, das ist ein Think and Do Tank, am Anfang war das ich und mein Mitarbeiter Dennis, und dann mittlerweile sind wir 10 Leute und wir machen Studien, zum Teil Auftragsstudien, zum Teil im eigenen Auftrag. Wir recherchieren, wie digitale Medien zum Beispiel in der Landwirtschaft eingesetzt werden weltweit, um die Erträge zu verbessern. Wir recherchieren, wie wir für Gesundheitsdienste sich verbessern durch Digitales. Wir schauen uns aber auch an, wie funktioniert denn Online-Fundraising, wie können Begünstigte von sozialen Projekten zum eingeladen werden, Feedback zu geben zu sozialen Initiativen. Und es gibt sehr, sehr viele ganz tolle Fallbeispiele für, wir nennen das digital-soziale Innovationen. Mhm. Und die sammeln wir auf der ganzen Welt. Wir geben einen Trendreport raus mit mittlerweile 700 Fallbeispielen, wo wir zeigen, was sind denn die neuesten sozialen, digitalen Trends weltweit. Und wir möchten das so als Innovationsspritze eigentlich in den deutschen Sektor reingeben, um zu sagen, ihr könnt das Internet nicht nur nutzen für Online-Fundraising, sondern ihr könnt auch noch ganz viel anderes besser machen.
Wir hören gleich David Bowie mit Heroes und so ein, einer seiner großen Hits, aber auch ein ganz, ganz großer Song. Und als ich die Liste durchgegangen bin, der Songs, die du dir gewünscht hast, sind wir dann beim Thema England und Popmusik und so gelandet. Wir sind so ungefähr eine gleiche Generation und du hast in deiner Bio steht auch, dass als du dann in der Schule warst in England, ne? Dass du dann erstmal die Doc Martens übergezogen hast und Haare schwarz gefärbt hast. Wie wichtig war Musik für das, was du heute tust?
Also Musik hat mir, glaube ich, ich komme aus einer, ich würde mal sagen, konservativen Hamburger adligen Familie und ich bin dann eher mit dem Faltenrock aufs englische Internat gekommen und habe mich in einen englischen Punkmusiker verliebt und das war für mich ein absoluter Befreiungsschlag.
Wer war das?
Ja, der hieß Martin Matterford, der Typ, und der hat mich eingeführt in eine ganz neue Welt. Wir sind dann irgendwie mit Bands, so the Southern Death Cult hießen die, The Cult, oder mit Bauhaus und mit so Bands, so den frühen 80ern sind wir dann auf Tournee gegangen.
Southern Death Cult war ja die vorher, die dann Cult wurden und mit denen war die unterwegs gewesen.
Genau, cool. Mit denen,
ja, das war eine tolle Zeit.
Ja, mit denen bin ich durch England so quasi gehitchhiked irgendwie und das war für mich ein absolut neues Lebensgefühl und deswegen glaube ich, hat für mich England und Musik und die Bedeutung, die auch natürlich Musik in der englischen Jugendkultur hat, in die ich dann so in diesem Internat reingekommen bin, hat für mich einen ganz neuen Horizont geöffnet und hat mir einfach gezeigt, was alles möglich ist in dieser Welt und wie breit auch mein eigenes Spektrum sein kann. Mhm. Von Gefühlen, von Handlungen, von Ansichten. Ich würde sagen, es hat eine neue Horizontlinie etabliert.
Hat dich das als Geschäftsfrau geprägt im Sinne von Also ich frage natürlich, weil mich hat das geprägt insofern, dass ich sage, es gibt nichts, was nicht geht. Also und gerade so Punk zu der Zeit, als man auch gesagt hat, du musst gar nicht hier irgendwie, du musst gar nicht der super Virtuose sein, sondern du kannst trotzdem eine Band gründen und so, was mich wahnsinnig darin geprägt hat, dass ich auch immer denke, wenn ich das will, dann wird das auch passieren können. So, und wenn ich scheitere, dann scheitere ich halt dran, aber grundsätzlich gibt es nichts, was nicht möglich ist.
Ja, also ich glaube, das habe ich auch schon aus meinem Elternhaus bekommen.
Okay.
Ich weiß, dass ich schon als Kind eigentlich dieses Gefühl hatte, wenn ich was will und auch hart genug dafür arbeite, dann werde ich das hinkriegen. Ja? Und in England wurde das einfach potenziert. Ja, und in eine ganz neue Richtung, dass ich auch wirklich aus bestehenden Konventionen ausbrechen kann. Und das ist auch etwas, was mich natürlich im Ethnologiestudium immer fasziniert hat. Ja, wir gehen ja alle davon aus, dass es eine Art zu leben gibt. Und zu zeigen, wie unterschiedlich man leben kann, wie unterschiedlich normal sein kann. Ja, also meine Kinder sagen immer irgendwie, wenn man sie fragt, was hast du denn da aus deinem Elternhaus am meisten mitbekommen, dann würden die wahrscheinlich sagen, normal gibt es nicht. Ja, es gibt immer nur anders. Und das habe ich auch aus dieser Zeit und da ist natürlich Musik total wichtig. Ich habe dann noch viele Jahre nach meiner englischen Schulzeit, ich habe in Amerika unter anderem dann auch noch studiert und Musik hat mich immer begleitet bis zu irgendeinem Zeitpunkt, wo es einfach nicht mehr so das der Stoff war, der so direkt ins Adrenalin ging. Ja, dann, ich würde sagen, so als meine Kinder geboren wurden und als ich dann so junge Mutter war und viel mit vielen anderen Sachen beschäftigt war, da habe ich ein bisschen die Tuchfühlung zu dem, was aktuell und irgendwie vibriert in der Musikszene.
Kenne ich.
Verloren, ja. Und dann witzigerweise, und das finde ich ganz toll, dann habe ich das wieder aufgegriffen, weil mein Mann hat irgendwann mal, als unsere Kinder so 10 oder 12 waren, hat er für die Arctic Monkeys, bei ihrem ersten Konzert in Berlin hat er Konzertkarten besorgt, im Fritz-Club, glaube ich. Und dann waren wir mit unseren kleinen Kindern da, es war ihr erstes Live-Konzert. Mhm. Und dann bin ich die nächsten Jahre ganz viel mit denen ins Konzert gegangen in Berlin und habe über sie wiederum neue irgendwie so einen Zugang zu auch so Indie UK-Musik gefunden. Und dadurch, dass die noch nicht alleine, weil sie nicht 18 waren, in Clubs rein durften, hatte ich ein paar Jahre
man
das Privileg, dass ich,
ne? genau.
dass ich dann auch irgendwie so da mit einem Bier am Tresen stehen durfte, wenn meine Kinder da vorne irgendwie in die Höhe gesprungen sind.
Ja, ich werde inzwischen am Eingang auch gefragt, wenn ich abholen will, aber das ist schon okay. Nein, aber ich finde es auch gut, weil man kann dann, bei uns ist halt Hip-Hop ein großes Thema und dann kann man, ich finde es dann auch spannend, so die ganze Szene mal auf der Bühne zu sehen, weil das im Live-Bereich nochmal eine ganz andere Kiste ist, finde ich, und dann auch mal so ein bisschen Überblick zu kriegen, wer packt das gut live, wer ist nicht so toll live und so und wie verhalten sich die Gangster-Rapper, wenn sie dann mal vor, weiß ich nicht, 2000 Leuten stehen und so. Ja. Schon spannend. Ich finde das auch ein Privileg, dass man dann sagen kann, na, ich bin hier wegen meiner Söhne, ist ja klar. Aber jetzt hören wir mal mit David Bowie. Joanna Breinbach zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Und damals mit The Cult auf Tour. Mann, hätte ich das vorher gewusst. Ich mochte die eine Zeit lang ja sehr, die Band. Ich weiß, von heute aus betrachtet denkt man dann so, naja. Aber doch, waren schon tolle Alben. Und zwei coole Typen auch hier. Wie hieß er? Ian Astbury, der Sänger.
Genau, Ian Astbury. Und der Bassist, der war auch ganz cool.
Stan Stammers.
War das Stan Stammers?
Ja, ich... Oder Dan Stammers? Nee, Stan Stammers, glaube ich. Okay. Und dann gab es noch den Gitarristen. Aber guck mal, Musikerinnen und Musikernamen kann ich mir erstaunlicherweise meistens merken. Nicht nur von damals, sondern auch heute noch. Aber frag mich mal, wie die Leute heißen, die da gegenüber bei mir am Schreibtisch sitzen. der Gitarrist war Bill Duffy.
Ah, Bill Duffy, genau.
Und ja. Bill Duffy hatte so eine weiße Gretsch White Falcon, was so eine irre schöne Gitarre ist. Und der einzige Grund, warum ich wünschte, ich wäre ein wirklich guter Gitarrist, um mir diese Gitarre kaufen zu dürfen, damit ich sage, ich brauche eine Gretsch White Falcon, weil ansonsten meine Soli nicht genug rüberkommen. Also, es war eine tolle Truppe.
Ja.
Schon spannend. Ja, da sind wir ein bisschen abgerückt vom Thema Social Entrepreneurship, aber damit habe ich jetzt schon ein anderes Stichwort reingebracht. Als ihr gestartet seid, war das alles andere als normal, was ihr gemacht habt, sondern es war ziemlich einzigartig. Und inzwischen ist das ein Wirtschaftszweig. Ne? Es ist ja so ein bisschen absurd, oder ich würde gerne mal mit dir über dieses Gefühl reden, weil deswegen habe ich auch gefragt. Wir haben jetzt diese katastrophale Situation mit Flüchtlingen, die die völlig unvorbereitet in Anführungsstrichen plötzlich da sind. Die Politik tut so, als hätte sie vorher gar nicht damit gerechnet. Und viele Leute engagieren sich. Und das ist für euch als Plattform erstmal, das bringt dann Zulauf. Also das ist natürlich eine komische Situation, wenn das eigene Projekt erfolgreich ist, wenn schlimme Dinge passieren.
Klar, das ist ja natürlich so die klassische Krux eigentlich von Hilfe leisten und Hilfsorganisationen. Wir kennen das ja aus der Nothilfe. Wir als Organisationen, auch als Plattform, werden besonders relevant, wenn es irgendwo eine Katastrophe gibt. Und dann fließen die Spendengelder am meisten. Und ich habe da eine ziemlich kritische Haltung dazu, weil ich glaube, dass Katastrophenhilfe, das wissen wir auch aus Studien, Katastrophenhilfe ist eigentlich nicht eine effiziente Hilfe. Mhm. Es ist viel besser, wenn wir wirklich was machen wollen, um Lebensverhältnisse zu verbessern, dann sollte man sich gute, effektiv arbeitende Organisationen aussuchen und die kontinuierlich einfach unterstützen. Mhm. Ja, aber nicht jetzt irgendwie nur, wenn eine Katastrophe da ist, dann spenden. Total menschlich verständlich, dass man das dann machen möchte. Ja. Zugleich aber, es wird ja momentan viel darüber geredet, dass wir nicht mehr spenden sollten, sondern dass wir sozial investieren sollten. Mhm. Ja, also dass wir wirklich Geld, was wir in die Hand nehmen, um ein soziales Ziel zu erreichen, dass das ein Investment ist, wo wir genauso kritisch auch auf die Resultate gucken sollten, wie wir das machen, wenn wir eine Aktie kaufen würden. Mhm. Und grundsätzlich, glaube ich, ist da total viel Gutes dran an dieser Denke. Ja, weil wir wissen, dass die meisten Spender einfach aus einem Impuls heraus spenden. Sie spenden, weil sie gefragt werden, weil sie bedrückende Bilder sehen und eine Entlastung psychisch quasi sich verschaffen wollen. Und es wäre aber total gut, wenn mehr Spender auch wirklich verfolgen würden, was mit der Spende denn dann passiert. Ja, und nicht nur zum Zeitpunkt irgendwie, wo sie gefragt werden oder der Katastrophe Geld geben, sondern es einfach die Arbeit der Organisation verfolgen. Und das war natürlich auch einer der Beweggründe, dass wir Better Place gemacht haben, weil wir auf Better Place hat jedes Projekt einen Blog und jeder, der ein Projekt einstellt, wird gefragt, dass er in Wort und Bild darüber das dokumentiert. Was wird denn mit den Geldern, werden denn die verwendet? Und da entstehen dann ganz total schöne Beziehungen auch zum Teil zwischen Spendern und Projektmachern, die um die Ecke sitzen können, aber vielleicht auch am anderen Ende der Welt, weil du einfach 1:1, und das ist ja das Tolle am Internet, dass du wirklich so nah ranrücken kannst, wenn du möchtest. Ja? Du kannst einfach einem togolesischen Bauern über die Schulter schauen und schauen, wie er Solarpanels aufbaut und was das wiederum für seine Familie bedeutet. Ja? Und diese Art von Feedback-Schlaufen, die wir etablieren können, ich glaube, die sind ganz wichtig, um auch Hilfe besser zu machen. Damit Spender auch einen kritischeren Blick und einen realistischeren Blick auf Hilfe kriegen. Weil schlechte soziale Verhältnisse zu verändern, ist ja super, super schwer. Und das ist kein Wunder, dass es nicht nur Erfolgsgeschichten gibt und dass alle Projekte immer nur gut laufen, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ein realistisches Bild dafür gewinnen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die extrem viel mit guten Intentionen und auch mit gutem Wissen handeln, dass aber auch vieles nicht funktioniert. Ja, und deswegen auch nur offensivere Kultur, dass man Scheitern akzeptiert, das wünsche ich mir sehr für den sozialen Sektor, dass wir immer nicht nur, weil wir auf Spendengelder oder weil viele auf Spendengelder angewiesen sind, dass wir nicht immer nur also sagen, ah, früher ist alles schlimm, jetzt spende und jeder Euro hilft und danach ist alles gut. Ja, weil so ist es nicht.
Es ist auch schwierig, ne? weil man natürlich in dem Bereich dann auch, also wenn du eine erhöhte Menge an bestimmten Aktionen oder Initiativen zu einem Thema hast, dann ist es natürlich schwierig, weil dann müssen die plötzlich anfangen auch zu werben. Also du musst ja deine Spendengelder auch einwerben und so. Und ich verfolge das natürlich in den sozialen Netzwerken auf Facebook, Twitter und so weiter. Ich finde es dann immer ganz großartig, dass Dinge entstehen und Leute kreativ sich Sachen ausdenken. Und merkt dann aber auch, man kommt dann natürlich an einen Punkt, wo man plötzlich in Konkurrenz steht, obwohl man für die gleiche Sache Geld einsammelt eigentlich. Und das ist schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Zugleich sehen wir auch bei Better Place, dass so eine authentische, offene und ehrliche Kommunikation bei Spendern gut ankommt. Mhm. Ja, wir haben, eines so der schönsten Beispiele immer für mich ist, wenn es Projekte gibt, die ganz offen sagen, was bei ihnen gut funktioniert hat und was auch nicht funktioniert hat. Und wir sehen auch, dass die von Spendern nicht bestraft werden, sondern Spender sind dankbar dafür, dass mit ihnen ehrlich und nicht in der Werbesprache gesprochen wird.
Ist das was das Internet verändert hat? Also was, finde ich, in der Politik noch nicht angekommen ist? Also mit Transparenz meint man ja, also ich persönlich verstehe das so, diese von der Politik geforderte Transparenz, die muss ja gar nicht heißen, dass alles immer öffentlich ist. Also dass man zum Beispiel bestimmte Verhandlungen erstmal führen muss, bevor man erste Resultate hat, kann ich durchaus verstehen. Und dass man da jetzt nicht die Weltöffentlichkeit sofort mit drin hat. Aber dieses, genau, auch mal sagen, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen. Ich glaube, dass das in allen Bereichen honoriert wird, von denen, die zuhören.
Absolut, und ganz klar. Ich meine, ich glaube, das ist wie so ein energetisches Prinzip. Du merkst einfach, ist dein Gegenüber dabei? Ist der offen? Ist der dir zugewandt? Oder hat er irgendwie eine ganz bestimmte Denke und will der irgendwie was durchsetzen? Oder ist der einfach, ja, so. Und ich, das kommt rüber.
Ja, denke ich auch. Wir hören die Beatsteaks und gleich geht's weiter hier bei Flux FM Spreeblick.
Auf einer 5-monatigen Weltreise mit Mann und ihren 2 Kindern lernt Johanna Breidenbach Graswurzelinitiativen kennen, die mit viel Eigeninitiative die Welt verbessern wollen, aber unter dem Radar der Hilfsorganisationen. Sie fragt sich, wie man das Internet dazu nutzen kann, solchen Menschen zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Zurück in Berlin erarbeitet sie mit anderen zusammen das Konzept für betterplace.org. Im November 2007 gelauncht ist Better Place heute die größte deutsche Plattform für soziale Projekte.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung in der zweiten Halbzeit. Wir reden heute, ich rede mit Johanna Breidenbach und mein Name ist Johnny Häusler. Schön, dass ihr weiter zuhört. Sind wir gerade eben so ein kleines bisschen abgedriftet, weil eigentlich wollte ich auf dieses Thema Social Entrepreneurship als Wirtschaftsbereich nochmal ein bisschen näher zu sprechen kommen. Grundsätzlich eine Entwicklung, die du begrüßt, oder?
Ja, ich finde es total.
Ups, warte, entschuldige, dein Mikro war noch zu. Jetzt ist es auf.
Ja, ich finde, Sozialunternehmertum ist eine sehr interessante Richtung und eine neue Branche, die sich etabliert. Weil ich denke, bisher gab es eine ziemliche Trennung zwischen den Menschen, die For-Profit agiert haben und denen, die sich Non-Profit engagiert haben. Und dass das mehr aufgehoben wird, dass mehr Menschen sehen, dass soziale Ziele auch durch unternehmerisches Tun gelöst werden können oder auf jeden Fall ihnen geholfen werden kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Es gibt ein schönes Zitat von Mohammed Yunus, der sagt, wenn ich ein soziales Problem sehe, dann gründe ich erstmal ein Unternehmen. Und wenn man sich den Non-Profit-Sektor anschaut, dann sieht man, dass da Finanzierung ein riesiges Problem ist. Ja, wir haben einfach in Deutschland, natürlich werden sehr viele Initiativen vom Staat finanziert. Die gesamte Wohlfahrt ist staatlich mit Steuergeldern finanziert. Aber sehr viele Initiativen müssen sich über Spenden finanzieren. Und grundsätzlich ist Spendengeld setzt nicht unbedingt die besten Anreize. Ja, weil dann kommt diese schräge Kommunikation, von der ich vorhin erzählt habe, dass man meint, man müsste immer alles in rosa, rot malen, um irgendwie Spendengelder einzutreiben. Und wenn man ein Geschäftsmodell entwickelt und in vielen Bereichen ist es möglich, ein Geschäftsmodell zu entwickeln für Sozialunternehmen, dann hat man wirkliche Kunden, denen man etwas Wirkliches bieten muss. Ja, und das macht die Arbeit bis zu einem gewissen Grad einfach ehrlicher.
Ja, es braucht ja auch das unternehmerische Können, weil es nützt dir ja auch nichts, wenn du, um bei deinem Beispiel zu bleiben, 40 Angestellte, es nützt dir ja nichts, wenn du mit das tollste Ziel vor Augen hast, aber du kannst es nicht erreichen, weil du kannst die Leute, die dazu brauchst, nicht bezahlen. Und dass nicht die halbe Welt kostenlos arbeiten kann, so wissen wir alle und so funktioniert es halt. Insofern musst du natürlich unternehmerisch auch fit sein.
Genau, also ich denke bei Better Place, wenn man jetzt neu reinkommen würde bei uns hier in Berlin-Kreuzberg, dann wüsste man auf den ersten Blick nicht unbedingt, dass wir jetzt eine Spendenplattform betreiben und einen sozial-digitalen Think Tank, weil wir haben wöchentliche KPIs, also Kennzahlen, die wir uns anschauen. Wir sind sehr stark auch zahlengetrieben, setzen uns Ziele und monitoren die dann auch engmaschig. Und das ist schon eine neue Herangehensweise als viele Vereine oder andere soziale Initiativen bislang haben. Und deswegen, das gibt auch so einen Professionalisierungsruck im sozialen Sektor dadurch. Und was total wichtig ist, glaube ich, es zieht auch andere Mitarbeiter an. Ja, also bis vor kurzem wären eher nur Gutmenschen bei uns gelandet. Mittlerweile ist es so, dass Menschen, die sich überlegen, soll ich zu BCG gehen oder eine Beratung oder vielleicht gehe ich in ein digitales Sozialunternehmen, was auch meinen Qualitätsansprüchen und meinen Professionalisierungen oder meinen professionellen Ansprüchen entspricht, wo ich aber was Sinnvolles machen kann.
Jetzt hast du gerade einen Begriff gesagt, auf den ich auch nochmal zu sprechen können, nämlich Gutmenschen, was ja absurderweise so ein Schimpfwort geworden ist.
Na gut, also ich glaube, es ist so deswegen zum Schimpfwort geworden, weil es, wenn ich es jetzt so sage, dann geht es mit einer gewissen Naivität einher. Ja, mit etwas, also ich würde mich total als Gutmenschen bezeichnen. Ich glaube aber auch an Exzellenz. Und diese Kombination, ja, und an Professionalität. Und diese Kombination, die gibt es durchaus natürlich im sozialen Sektor, aber ich denke, wir könnten davon um mehr gebrauchen.
Und vor allen Dingen auch noch mehr Geld gebrauchen, ne?
Oh,
lass uns gleich mal darüber reden, wie man überhaupt an Gelder kommt in den Bereichen, wenn man in Deutschland Social Entrepreneur oder, sagt man Entrepreneurin? Sagen wir Unternehmer, das ist ja auch ein viel leichteres Wort. Aber jetzt haben wir den Song, den du auch dir ausgesucht hast, Jenny Lewis, musst du was zu sagen? Kenne ich nicht, glaube ich.
Das hat quasi zwei Wurzeln. Meine Kinder studieren in den USA und eine meiner schönsten Reisen in den letzten Jahren war, dass ich mir mit ihnen zusammen die Colleges, an denen sie angenommen wurden, dass wir die zusammen besucht haben. Und da haben wir einfach einen Roadtrip gemacht, quer durch die USA und sind von College zu College gefahren und dann haben meine Kinder einfach immer ihre Musik gespielt in unseren Mietautos. Und das ist einer von den Songs.
Lass uns doch mal Tacheles reden in Sachen Geld hier in Deutschland. Ich sammle da ja gerade selber Erfahrung mit, wie du auch schon weißt. Sind ja mittendrin darin, eine Konferenz für Jugendliche zu planen. Will ich hier jetzt nicht ausbreiten, um das nicht als Eigenwerbungsplattform zu nehmen. Aber seit einigen Monaten jetzt beschäftige ich mich auch damit, wie kriegt man eigentlich für gemeinnützige Zwecke Gelder. Und es ist jetzt nicht so, dass ich es mir leicht vorgestellt habe. Also das ist schon klar, dass man natürlich auch irgendwie anständig, dass man professionell sein muss und so weiter. Das haben wir ja mit der Republika lange geprobt. Und trotzdem ist es sehr viel schwerer und komplizierter, als ich dachte, und stelle fest, dass man sich eigentlich, man braucht so ein bisschen Beamtenmentalität, weil um Support zu kriegen für solche Ideen, die ich jetzt erstmal für großartig halte und da bleibe ich auch bei, da muss man eigentlich so ein bisschen Beamter sein oder Beamtin und eigentlich könnte man seine Zeit hauptsächlich damit verbringen, Administration zu machen. Man kommt dann nur leider nicht dazu, das Projekt umzusetzen.
Ja, total, absolut. Also ich habe eine Zeit lang habe ich immer so die Geschäftsführer oder Gründer von sozialen Initiativen gefragt, wie viel Zeit sie denn mit Fundraising verbringen. Die meisten haben gesagt so 80%. Und wenn man sich überlegt, dass die Leute, die eigentlich Visionäre sind, die wirklich in der Projektumsetzung aktiv sein sollten, dass die meiste Zeit damit verbringen, Geldgeber irgendwie zu bezirzen und zu versuchen, irgendwie eine Finanzierung hinzukriegen, das ist total traurig. Und ich glaube, das ist eine der ganz, ganz großen Probleme, auch die wir in Deutschland haben.
Ist das in anderen Ländern besser?
Nicht unbedingt. Ich glaube, es gibt ein paar Länder, wo es einfacher ist, weil da auch der Staat, in Deutschland ist es halt so, dass sehr viele Leute sagen, ja, aber ich zahle doch Steuern. Mhm. Und deswegen an Privatspender ranzukommen, ist häufig deswegen schwieriger, weil die einfach denken, dass sie ihr Teil schon getan haben. Aber grundsätzlich ist es ein weltweites Problem. Finanzierung für soziale Zwecke, wo man keine wirtschaftliche Rendite nachweisen kann, ist einfach ein großes Thema. Und wir bei Better Place haben auch am Anfang gedacht, wir haben eine tolle Idee, wir sind ein tolles Team. Ey, jetzt lass uns mal loslegen und lass uns mal zum Beispiel an Stiftungen herangehen und schauen, ob wir Geld kriegen.
Ja. Die eigentlich eine tolle Einrichtung sind im Zwischenfeld zwischen Wirtschaft und Politik oder wie immer man das bezeichnen will.
Genau. Die aber, von denen wir fast noch nie Geld bekommen haben, außer Unternehmensstiftungen. Es gibt ein paar Ausnahmen, so wie die Vodafone-Stiftung oder das Vodafone-Institut zum Beispiel. Aber wir haben damit wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Okay. Bislang.
Warum?
Weil irgendwie deren Logik, was sie sagen, also zum einen ist es, glaube ich, dass im Stiftungssektor das Thema Digitalisierung noch nicht wirklich angekommen ist. Ja, die Leute, die in den Entscheidersesseln sitzen, die verstehen das Thema Digitalisierung noch nicht. Die sehen nicht, wie disruptiv digitale Medien auch in ihren Tätigkeitsfeldern einwirken werden. Und so, dass es für uns eigentlich ganz klar war am Anfang, nachdem wir selbst einfach als Gründergeld reingegeben haben, dass wir erstmal geschaut haben, was gibt es für andere engagierte Privatpersonen, die wir noch für unsere Idee begeistern können. Wir hatten zwar von Anfang an schon ein Geschäftsmodell, wir wussten, wir wollten Unternehmen mit an Bord nehmen, damit die mit uns gemeinsam Gutes tun. Aber wir haben dann eine Reihe von wirklich ganz tollen Menschen gewonnen, unter anderem Bernd Kundrun, der damals Vorstandsvorsitzender von Gruner und Jahr war, der dann einfach gesagt hat, wisst ihr, ich wollte mir jetzt zu meinem 50. Geburtstag, wollte ich eine eigene Stiftung machen mit 1 Million, aber ich finde, dass ihr so gute Arbeit macht, ich gebe sie euch und ich gebe bei euch an Bord.
Okay.
Und wir haben eine Reihe von Menschen gefunden, gerade auch Menschen, die aus dem Kommunikations- und und Internetmedien kommen, die dann gesagt haben, wir geben euch eine Startfinanzierung und die begleiten uns bis heute. Also unsere gemeinnützigen Aktionäre treffen sich einmal im Monat, auch wenn sie nicht in Berlin leben, kommen die aus Hamburg, aus Düsseldorf, aus München, kommen zu uns nach Berlin und arbeiten mit uns einen halben Tag zusammen im Better Place Management Team an gemeinsamen Themen. Ja, also sie geben nicht nur, haben nicht nur Geld gegeben, sondern wirklich viel ihrer Zeit und ihrer sehr wertvollen Netzwerke. Aber das waren Einzelpersonen, die wir gewonnen haben, und wir haben dann in einem nächsten Schritt eben Unternehmen gewonnen. Ja, gerade auch über unsere guten Netzwerke, die wir hatten, gab es einzelne Firmen, die gesagt haben, ey, auch in meinem CSR-Bereich, so im Corporate Social Responsibility-Bereich, ist es eigentlich auch nicht mehr zeitadäquat, dass der Geschäftsführer mit einem großen Scheck irgendwie sich abbilden lässt und dann in der Firmenzeitung einfach nur das zirkuliert wird, sondern wir können auch soziales Engagement viel partizipativer und viel transparenter im Internet machen.
Was ist denn das überhaupt für ein Thema? Also dieses Social, Sozialverantwortung in Unternehmen. Ich muss zugeben, dass ich da bis vor ein paar Jahren auch eine sehr zweifelnde Einstellung zu hatte, weil ich immer dachte, ja, es ist so ein Whitewashing, ja. Also eigentlich machen wir Mist mit unseren Produkten oder mit unserer Firma, und damit das nicht ganz so auffällt, packen wir ein bisschen Geld dahin und dann tun wir auch gute Sachen und dann gleicht sich das irgendwie aus. Habe aber festgestellt, natürlich nicht in jedem Unternehmen, aber habe in einigen Unternehmen schon festgestellt, dass es tatsächlich, dass es wirklich sowas wie eine gesellschaftliche Verantwortung gibt, auch in Unternehmen, die wirklich ein Interesse daran haben und die auch sagen, wir verdienen sehr viel Geld und wir wollen einen Teil, ist ja meistens nicht der Großteil, sondern wenigstens einen Teil davon wieder zurückgeben oder so. Ist das ein Spannungsfeld, in dem du dich auch bewegst, wenn du mit Leuten redest?
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich gibt es da ganz, ganz große Unterschiede. Ja, wir haben das Glück, dass wir ein paar langjährige Partner haben in Unternehmen, zum Beispiel SAP, oder wir haben jetzt eine sehr große Kooperation mit den Sparkassen in Deutschland abgeschlossen, wo wir wo Sparkassen Regionalportale gemeinsam mit Better Place starten und so das gesamte soziale Engagement in ihrer Region transparent darstellen auf einem Portal. Also es gibt einzelne Akteure, mit denen wir total gute Erfahrungen gemacht haben, weil sie wirklich sehen, im Schulterschluss zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und Unternehmen, ja, und im Idealfall auch noch irgendwie wie dem öffentlichen Sektor, können wir viel mehr bewirken. Mhm. Deswegen sind unsere Erfahrungen zum großen Teil wirklich sehr, sehr positiv, wo wir sagen können, wir können euch helfen, weil wir können in einem Bereich, der nicht in eurem Kernbereich ist, sozial Gutes zu tun, können wir euch Tipps geben, können euch Tools anbieten und können mit euch wirklich als Partner agieren. Und ihr helft uns, Better Place, dass wir die gesamten Dienstleistungen, die wir anbieten für soziale Initiativen, dass wir die kostenlos halten können. Mhm. Ja, also für uns sind Unternehmen nicht nur Mittel zum Zweck, damit wir die Refinanzierung hinkriegen, sondern wenn Unternehmen wirklich ihre Mitarbeiter, aber auch ihre Kunden ansprechen, dann haben wir gemeinsam, können wir ein total tolles Momentum erzeugen, weil Unternehmen sind einfach sehr relevante Akteure, die sehr großen kommunikativen Einfluss haben. Ja, und wenn ein Unternehmen wie Payback zum Beispiel als Bonuspunktekarte, wenn die ihre Kunden ansprechen, und das sind Millionen von Deutschen, die Payback-Karten haben und sagen, kommt jetzt hier Flüchtlingshilfe, lasst uns gemeinsam spenden auf Projekte der Flüchtlingshilfe, dann ist das total Win-Win. Payback stellt sich als ein gutes Unternehmen dar. Mhm. Better Place kriegt dafür dann auch eben halt Gebühren. Und die Flüchtlingsprojekte kriegen viel mehr Geld, weil nämlich ganz viele Payback-Spender ihre Punkte, ihre Treuepunkte, verspenden auf soziale Projekte auf unserer Plattform. Mhm. Ja? Und solche Synergieeffekte zu erzeugen, finde ich total interessant. Und ich glaube, da ist das Internet noch ganz an den Anfängen. Ja? Wenn wir uns überlegen, wo können wir Leute zu einem sehr niedrigschwelligen Mitmachen bringen, dass sie einfach kurz und nicht, das ist jetzt nicht Klicktivismus oder so etwas, sondern dass sie wirklich eben sagen, okay, wir haben hier kleine Gelder, die wir gerne einer sozialen Initiative zukommen lassen würden, und online ist das mit einem Klick möglich. Und solche Partnerschaften zu etablieren und dadurch den Spendenkuchen in Gesamtdeutschland größer zu machen, das finde ich sehr reizvoll.
Wir hören das Kronos-Quartett jetzt, auch von dir gewünscht, mitgebracht. Hast du eine Payback-Karte?
Ja, ich habe, seitdem wir eine Partnerschaft mit Payback haben, habe ich auch eine Payback-Karte.
Ich die Frage immer an der Kasse. Haben Sie eine Payback-Karte? Sammeln Sie Punkte?
Genau. Und ich bespende immer die Box Girls International, eine ganz tolle Berliner Initiative.
Was machen die?
Die machen Bildungsprogramme für bildungsfernere Mädchen hauptsächlich und über das Boxen, aber auch über Schulprojekte schaffen die es wirklich, gerade Mädchen zu stärken und sie in ihrem Bildungsweg zu begleiten.
Joanna Breidenbach ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick und wo waren wir gerade? Unternehmen und soziale Verantwortung. Man verfällt immer in diese Anglizismen, ne? Social Responsibility. Dabei ist Responsibility eigentlich das schwerere Wort. In dem Fall ist Verantwortung tatsächlich ein bisschen leichter für uns zu sagen. Ich frage mich ja immer bei dem, wie weit du rumgekommen bist und was welche Länder du alle kennst und wo du schon überall warst. Warum bleibst du eigentlich in Berlin? Also ist das tatsächlich für dich immer noch eine Stadt, die dein Zuhause ist, oder denkst du nicht auch manchmal, boah, ey, das Wetter, ich könnte es wettermäßig auch schöner haben?
Ja, das stimmt, aber ich habe einen Kamin zu Hause, von daher finde ich auch schlechtes Wetter total toll. Berlin ist für mich absolut die Stadt, in der ich leben möchte. Also ich bin sehr gerne unterwegs, ich reise gerne, ich bin auch gerne mal einen Monat woanders und liebe es, in eine neue Situation geschmissen zu werden und dann erstmal zu gucken, okay, wo kaufe ich hier so quasi, wo kriege ich hier meinen Tee her? Ja, und Berlin ist finde ich großartig. Und ich komme ja aus Hamburg, habe dann in München studiert, in ein paar anderen Ländern dann auch noch gewohnt. Aber eigentlich nach der Wende war es für mich, als ich dann auch in München war, habe ich das Gefühl gehabt, ey, ich kriege ja überhaupt nichts mit von dem, was in Deutschland gerade passiert. Und dann sind wir so in frühen 90ern sind wir nach Berlin gezogen, weil mein Mann eine Uniprofessur an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder bekommen hatte. Und seitdem möchte ich hier auf jeden Fall als meine Basis in Deutschland nicht weg.
Du hast vorhin erwähnt, dass du durch diese Reisen auch gelernt hast, dass der Mix aus verschiedenen Kulturen, das, was verschiedene Kulturen voneinander lernen können, eigentlich das ausmacht, was wir hier alle leben auf diesem Planeten. Also habe ich jetzt mal so zusammengefasst. Wie betrachtest du die aktuelle Situation und die Debatte rund um in diesem Jahr 800.000, vielleicht 1 Million Neuzugänge, sage ich mal, irgendwie, die garantiert auch, dass das Leben in Deutschland verändern werden, auch beeinflussen werden. Wie siehst du das?
Ja, ich finde, es ist ein ziemliches Wechselbad der Gefühle. Also ich schwanke da immer sehr, je nachdem, was gerade auch im Tagesgeschehen aktuell ist. Ich persönlich, weil ich, mein Glas ist ja eigentlich immer halb voll, denke, dass es eine riesige Chance für uns ist, uns wirklich als Einwanderungsland neu zu definieren und neu zu schauen, was bedeutet es, Deutsch zu sein, was bedeutet es, Europäer zu sein, was bedeutet es, Weltbürger zu sein. Deswegen denke ich, dass es grundsätzlich eine extrem spannende und sehr bedeutende Zeit ist, in der wir sind. Was mich zum Beispiel beschäftigt, und ich versuche da verschiedenste Sachen, um mit diesem Thema irgendwie gerecht zu werden. Also ich erlebe, ich denke, dass wir alle eine sehr spezielle Sicht haben, auf Nachrichten zu reagieren. Ja, wir lesen häufig die Tageszeitungen oder online konsumieren wir Nachrichten auf eine sehr, sehr oberflächliche Art und Weise, wo wir so wirklich nur ganz so einfach, wir scannen es und wir nehmen nicht wirklich auf, was da eigentlich passiert in unserer Welt. Ja, und auch jetzt gerade in Deutschland. Und ich habe gerade mit ein paar Freunden eine Initiative gegründet, die heißt 5 Minutes a Day, und wir haben einfach eine Medium-Website gemacht, wo wir aktuelle Schlagzeilen aus dem Weltgeschehen posten, einfach nur eine Schlagzeile aus einer Tageszeitung, ein Bild dazu, häufig momentan die Flüchtlingsthematik, und wo wir die Leute auffordern, dazu zu meditieren. 5 Minuten. Einfach nur sich darauf einstellen. Also ich bin ein großer Meditationsfan. Ja, ich liebe Meditation für mich als Privatpraxis. Ich schaue mir jetzt einfach 5 Minuten am Tag eine Schlagzeile an und beobachte nur, was bei mir passiert. Kann ich mich wirklich öffnen dafür? Kann ich wirklich aufnehmen, was da gerade passiert? Oder muss ich mich irgendwie verschließen? Ist es mir zu viel? Bin ich vielleicht ganz taub? Ja, also, und das ist so eine ganz kleine Praxis, die ich extrem spannend finde, um zu gucken, wie beziehe ich mich als Joanna Breidenbach auf das Weltgeschehen.
Okay, was löst das in dir aus?
Ganz unterschiedlich. Manchmal merke ich wirklich, dass ich es sehr schwer finde, einen Bezug dazu zu finden. Ja, dass ich einfach zumache, weil es mir zu furchtbar ist, weil es zu weh tut. Und aber wenn ich mich wirklich, wenn es mir gelingt, mich darauf einzulassen, dann merke ich, dass da was wie so ein ganz natürlicher Bezug dafür ist, wo ganz viel auch, würde ich jetzt mal sagen, von meiner Menschlichkeit, wo ich damit in Kontakt komme, wo ich plötzlich merke, ja, das sind Menschen wie ich und du. Das ist ein totaler Zufall, dass ich hier in Deutschland geboren bin, in irgendwie eine Familie, die mir sehr viel ermöglichen konnte. Und ich, ja, und dann entsteht was ganz total, was ganz Schönes, wo so ein natürliches Verantwortungsgefühl auch dafür entsteht. Ja, und das, ich wünsche mir, dass mehr von uns so etwas machen, sich wirklich versuchen, sich wirklich, ja, darauf beziehen, was jetzt gerade passiert. Und nicht nur immer auch nur kognitiv das machen und nicht nur immer darüber überlegen, was machen wir jetzt, sondern einfach erstmal vielleicht innehalten, es nochmal in sich einfach aufnehmen und körperlich und emotional mit diesem Geschehen jetzt sich darauf eintunen.
Ich glaube, also ich muss das mal so Meditation nie richtig ausprobiert, deswegen kann ich da nicht mitreden, aber ich merke das immer so abends, wenn die Ruhe einkehrt, wenn man im Bett liegt, kurz vorm Einschlafen oder so, und ich den Eindruck habe, was bleibt jetzt eigentlich übrig von dem, was den ganzen Tag auf mich eingedonnert ist, was ja durch die sozialen Medien nochmal mehr ist. Also teilweise gibt es auch im Moment Tage, wo ich es alles zulasse, also im Sinne von nicht lese. Und ich merke dann manchmal, das, was übrig bleibt, beschäftigt mich halt offensichtlich am meisten. Und dann gibt es auch so emotionale Momente, genau, dass man so denkt, also gerade jetzt im Moment und die Debatte zum Beispiel, welche Fotos darf man zeigen oder sollte man sie zeigen, sollte man sie nicht zeigen und. Und habe den Eindruck, dass ich dann immer so diese paar Minuten finde, wo ich darüber nachdenken kann, was hat das wirklich mit mir zu tun? Nehme ich das nur kognitiv auf oder auch anders und so? 5 Minutes a Day ist dann auf medium.com zu finden.
Genau.
Und ja, könnt ihr ja mal angucken, auch mal ausprobieren. Und wer vielleicht schon mit Meditation ein bisschen Erfahrung hat, man hört an deinen Ausführungen dazu aber auch, dass du hast schon einen anthroposophischen Ansatz, was das Weltbild angeht. Oder ist,
also Anthroposophie würde ich jetzt nicht für mich unbedingt nennen. Okay. Nein, also ich glaube, ich würde mich vielleicht als spirituelle Erforscherin bezeichnen. Also ich bin eigentlich jemand, der total kognitiv durch diese Welt läuft und alles verstehen muss und möchte und glaube ich da so eine natürliche Neugier hat. Das ist mein primärer Zugang zur Welt. Ich habe aber in den letzten Jahren gelernt, dass es total wichtig ist, natürlich meine Gefühle dazu zu nehmen und auch durch meine Meditationspraxis, dass es Sachen zu erforschen gibt, die den Verstand definitiv übersteigen, und dass es andere Bewusstseinsformen und Bewusstseinserfahrungen gibt, über die ich häufig gar nicht so viel sagen kann, außer dass ich denke, boah, das ist aber interessant. Und das ist wie so eine neue Dimension in meinem Leben, die dazugekommen ist, wo ich mich aber so als wirklich sehr anfängliche, ja, Exploratorin empfinde.
Dann hören wir jetzt mal noch einen Song, den du dir gewünscht hast. The Velvet Underground, Pale Blue Eyes. Du hast gerade gesagt, du gehst schon eher kognitiv durchs Leben oder du bist jemand, der alles verstehen möchte, was ich total nachvollziehen kann. Möchte ich auch. Gelingt mir selten, aber man kann es einfach mal versuchen. Und man fragt sich trotzdem, bist du wahnsinnig gut durchorganisiert, strukturiert und so? Machst du diesen ganzen To-Do-Listen-Kram und Projektmanagement-Tools und weiß ich nicht was, weil man fragt sich ja schon, wie du das alles gebacken kriegst. Du hast gerade erzählt, noch eine neue Initiative, dieses 5 Minutes a Day, ist jetzt vielleicht über mehrere Leute verteilt, nicht so das Riesenprojekt. Das kriegt man sich ja noch hin. Aber wie kriegst du das alles unter einen Hut? Familie habt ihr auch?
Also ich glaube, was mich ausmacht, ist, dass ich das immer alles verbinde. Also meine Kinder mussten irgendwann Better Place Junior machen. Mein Mann hatte die Ursprungsidee zu Better Place und zu ganz vielen wichtigen Features auf unserer Plattform. Also vieles von dem, was ich beschreibe, sind Familienprojekte. Und das ist für mich ganz total wunderbar, dass ich da auf jeden Fall diese Dimension, dieses Privatleben und das, was ich beruflich mache, dass ich das so aus einem Guss in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall machen kann.
Mama hat schon wieder die Arbeit mit nach Hause gebracht. Verdammt, wir müssen wieder ran.
Genau, klar, auf jeden Fall. Da gab es definitiv Zeiten, wo meine Kinder im Skiurlaub, wenn ich gesagt habe, okay, wir brauchen jetzt eine coole neue Idee für irgendwie dieses und jenes Projekt, das machen wir mal Brainstorming, wo dann alle gesagt haben, oh nee, oh Mama. Klar, aber letztendlich haben sie es auch gerne gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich bin ziemlich gut durchstrukturiert und ich bin ziemlich fleißig. Ja, also das ist, ich glaube nicht daran, an diese einfach nur inspirierend durch die Welt laufen und dann wird schon alles passieren. Ich glaube an Inspiration. Ich glaube daran, dass wir sind wirklich gut, wenn wir was in uns spüren, was, wo wir denken, das bin ich, ja, und das möchte ich in diese Welt bringen, und wenn wir dem dann folgen. Aber dazu, da gibt es immer so viele Sachen, die einfach nur verdammt viel Arbeit sind. Und da bin ich, glaube ich, relativ diszipliniert und gut da drin, das dann auch durchzuziehen. Ich bemühe mich jetzt eher, ich bin gerade 50 geworden, und ich bemühe mich jetzt eher, das ein bisschen anders zu machen. Ich versuche jetzt, so mal, wenn ich mir, was habe ich mir vorgenommen für die nächsten Jahre, dann ist es, dass ich vielleicht intuitiver an manche Sachen noch rangehe, weniger verplant, weniger morgens aufstehe, eine Liste mache und mein Höchstgefühl dadurch kriege, dass ich möglichst viele Häkchen auf dieser Liste am Abend irgendwie habe, sondern ein bisschen mehr in so ein Schwingen reinzukommen. Ja, das ist gar nicht so einfach, aber das ist das, was ich mir wünsche.
Okay. Dann stelle ich dir zum Abschluss jetzt einfach die Frage, die du anderen immer stellst. Wie viel Prozent deiner Arbeitszeit verbracht hast du in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren mit Fundraising verbracht?
Ja, ich würde mal sagen 30%, 40%. Weil ich es irgendwie hingekriegt habe, auch wenn ich mit Leuten, ich hab mir abgewöhnt, nur über Fundraising zu reden dann, sondern ich schaue mir an, wenn ich mit jemandem zusammenkomme, was können wir gemeinsam machen, wie... Ich teile meine Ideen mit, ich versuche die Ideen des anderen reinzuholen, sodass viele Gespräche, die vielleicht ursprünglich Finanzierungsgespräche sind, dann ganz andere Gespräche werden.
Okay. Dann hast du doch einen guten Schnitt. 30-40%, das kann man in dem Business, in dem ihr seid, dann als durchaus gute prozentuale Quote bezeichnen, finde ich. Joanna, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank dir.
Und viel Erfolg eurem ganzen Team weiterhin.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.